PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hey, hey! Neues Jahr, neue Folge Bildungswelle.
Für euch hinter dem Mikro und wie immer mit News und Facts, Kaya.
Und Iris, hi. Diesmal mit gleich zwei großen Themen. Zum einen lassen wir den Tag der digitalen Lehre Revue passieren. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wer hat diesen Tag konzipiert und verwirklicht? Und welche Themen und Projekte wurden denn genau vorgestellt?
Außerdem erfahrt ihr alles rund um das Zertifikat Ganztagsbildung und wie die Studierenden der PHKA es ins Studium integrieren können, warum die Ganztagsschulen in Zukunft mehr werden und sich somit auch das Berufsfeld der PädagogInnen ändert. Das erzählen euch die verantwortlichen Dozierenden und zwei Studierende.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Zu unserem ersten Großthema in dieser Sendung. Am 12.01. war, wie ihr natürlich alle wisst, der Tag der digitalen Lehre. Und der war unterteilt in einen Keynote-Vortrag zum Thema Prüfungskultur, in verschiedene Podiumsdiskussionen, Workshops und am Ende sogar Showrooms. Sehr, sehr spannend. Allerdings ist das alles ein bisschen anders abgelaufen als geplant.
Wir hatten das Ganze ja als Präsenzveranstaltung geplant, bis dann eben dieser Bahnstreik kam. Und für mich war das ein spannend zu sehen, dass obwohl wir zeigen wollten, digital ist nicht das, was wir während Corona hatten. Digital ist nicht nur remote, weil viele denken bei digital immer, das ist remote und online. Wir wollen sagen, nee, das ist auch, du kannst ja auch in Präsenz auch digitale Werkzeuge einsetzen. Aber trotzdem war ich erstaunt, wie gut es eigentlich funktioniert hat, dass wir uns online getroffen haben und dass wir dann teilweise noch mehr Leute erreichen konnten und dass die dann auch wirklich dann auch mitgemacht hatten. Das war so eine positive eigentlich Überraschung.
Das war Erbil Yilmaz und er war Mitorganisator und Berater. Er arbeitet im Rahmen des DIAS-Projekts, was wir ja euch auch schon in der anderen Folge Bildungswelle zum Thema digitale Prozesse und Bildung vorgestellt haben. Und ja, jetzt sollten wir aber vielleicht erstmal auf Anfang zurück. Wie ist denn dieser Tag überhaupt entstanden?
Die Idee zum Tag der digitalen Lehre ist so ein bisschen aus unserer Beratungstätigkeit entstanden. Das heißt, Sie können sich das so vorstellen, dass Lehrende auf uns zukommen mit bestimmten Fragen zu Prüfungen, sei es jetzt auf sowas wie Moodle auf der Prüfungsplattform. Wir sind auch oft auf oder teilweise auf Tagungen, Konferenzen und kriegen dann live sozusagen vor Ort mit, welche Optionen es gibt im Bereich digitaler Lehre. Und wir waren auch auf der LearnTech, die ja hier in Karlsruhe stattfindet, und haben dann gemerkt, es gibt im Netz, auch wegen Corona, super viel zum Thema digitale Lehre. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man sich vor Ort trifft und jemand ein didaktisches Konzept oder ein Tool, eine Plattform oder eine Software zeigt und man so ins Gespräch miteinander kommt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, Mensch, eigentlich könnten wir doch so eine kleine Lernmesse, sowas auch im Kleinen an der PH machen, wo man die Werkzeuge auch direkt zeigen kann, weil, und jetzt komme ich nochmal zurück zu unserer Beratungstätigkeit, weil es immer ein bisschen schwierig ist, wenn jemand, sagen wir mal, mit bestimmten Tools noch keine Erfahrung gemacht hat, das so Werbung dafür zu machen und Interesse dafür zu wecken, weil es ja manchmal schwierig ist, sozusagen sich das vorzustellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und so ist es dazu gekommen. Und das Ziel ist, den Lehrenden so Inspiration zu geben, Vorstellung zu geben, wie kann denn Lehre ausschauen, digitale Lehre, und auch so ein bisschen, ich sage mal so out of the box denken, weil diese ganzen technologischen Möglichkeiten, die bieten prinzipiell ein breites Spektrum an didaktischen Handlungsmöglichkeiten, aber es ist halt auch erforderlich, so ein bisschen so ein Gefühl und so einen Blick dafür zu bekommen, wie man denn diese Tools einsetzen kann, und die lassen sich ganz gut so im Miteinander, im Ausprobieren dann demonstrieren.
Ist das praktisch auch so eine Art gemeinsames Hürden überwinden, also vielleicht auch die Angst nehmen?
Auf jeden Fall. Also wenn man bestimmte Sachen noch nicht ausprobiert hat, und gerade weil es auch manche Sachen sehr aufwendig erscheinen, aber gar nicht so sehr sind, geht es darum, dass einfach mal quasi diese Anfangshürde, Herausforderung mal gemeinsam anzupacken. Es ist ja auch viel mit Recherchearbeit verbunden. Also nicht nur diese Angst, sondern auch, es ist ja auch ein gewisser zeitlicher Aufwand zu schauen, okay, was gibt es denn überhaupt für Handlungsmöglichkeiten? Und dann, wenn wir sozusagen als Dias-Projekt schon mal uns umschauen und ganz konkrete Angebote dann sozusagen unterbreiten, dann ist das schon für die dann eine hoffentlich eine Erleichterung, ja.
Mit welchen Tools wird denn an der PHKA schon gearbeitet?
Das ist ein spannender Punkt. Ich meine, ich könnte jetzt zahlreiche Tools sozusagen aufzählen, aber für mich war eigentlich der Tag der digitalen Lehre auch ein Lernprozess und auch so ein kleiner mit so einem Aha-Effekt verbunden, weil tatsächlich habe ich die letzten 2 Jahre auch so in Form von, welche Tools gibt es und welche fancy neue Technologien gibt es, und haben uns dann auch so, sei jetzt VR oder 360-Grad-Touren. Aber der Knackpunkt ist, und darauf lief, glaube ich, auch die Keynote von Björn Nölte hinaus, das ist auch das Ganze, man kann sich das so vorstellen, übergeordnet über diesen ganzen Tools ist auch so die Prüfungs- und Lernkultur. Die ganzen Tools machen eigentlich nichts weiteres, als noch zusätzliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Jetzt mal ganz simpel gesagt, ich halte einen Vortrag. Also mehr so unidirektional vom Lehrenden zum Studierenden versucht man etwas durch einen Vortrag zu vermitteln. So, ich kann jetzt natürlich alle möglichen Präsentationstools und so weiter verwenden, um meinen Vortrag auszuschmücken oder anders zu gestalten. Aber ich kann natürlich auch noch mal so, jetzt mal überspitzt formuliert, so einen Paradigmenwechsel einführen und sagen, okay, eigentlich muss ich ja jetzt gar nicht derjenige sein, der das vorträgt. Ich könnte jetzt das Ganze ja auch online stellen oder ich könnte ja auch die Studierenden Materialien zur Verfügung stellen, die können sich das ja auch selbst aneignen. Das heißt, im Grunde genommen geht es jetzt nicht nur darum, einfach nur Tools zu verwenden, sondern auch eine Erweiterung und Modifikation der Lernkultur über diese technischen Möglichkeiten zu erreichen. Sozusagen nochmal zu betonen, dass das Primat der Didaktik gilt und man jetzt nicht zu sehr sich von diesen Tools leiten kann, weil, ich will das nicht zu sehr generalisieren, aber bestimmte Tools verleiten dazu, dass man jetzt Fakten prüft und eigentlich, die Möglichkeiten dann nicht ausreizt, dann hat man eigentlich so sozusagen nur das Gewand, nur das Äußere geändert, ohne eigentlich im Kern seine Didaktik eigentlich zu erweitern. Und das ist eigentlich das Besondere an digitalen Möglichkeiten, dass du zum einen die Rollen betrifft. Ich als Lehrender tritt vielleicht in den Hintergrund und bin jetzt nicht mehr unbedingt derjenige, der den Input liefert oder der kontrolliert, sondern die Studierenden können sich das autonom selbstgesteuert stärker lernen. Es ändert sich der Lerngegenstand selbst. Beispielsweise, wenn ich jetzt nicht nur Mathematik anhand einer Übung im Buch lerne, sondern die Studierenden mit ihren Smartphones rausgehen in die Welt und dann zum Beispiel Treppenstufen messen, wie lang die sind, und die Aufgabe haben sie dann auf ihrem Smartphone und können dann die Mathematikübung ganz konkret auf Gegenstände in ihrer Umwelt anwenden, dann muss ich als Lehrender nicht mehr daneben stehen und denen sozusagen Instruktionen geben, sondern die nehmen die Instruktionen selbst mit. Und das ist eine ganz andere Sozialform. Was den Vorteil hat, dass es eben einen Anwendungsbezug hat, dass es einen Lebensweltbezug hat und hoffentlich dann auch die Lernenden mehr motiviert.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Hinter dem Tag der digitalen Lehre steht übrigens ein sehr, sehr großes Organisationsteam, ein sehr breit aufgestelltes Team, unter anderem zusammengestellt aus der Beratungsstelle Dias, die den Hauptorganisationsteil übernommen hat. Dias, davon hat ja Iris gerade schon erzählt, Digital Assessment, und der setzt sich zusammen aus Caroline Baumann, Erdebil Yilmaz und Tina Neff. Außerdem zur Stelle war dann noch die Koordinationsstelle in Persona von Angelina Kuglas. Mehrere Hiwis, einen großen Dank an die, die nämlich das komplette Programmdesign gestaltet haben, inklusive Flyer, Plakate, Orga etc. pp. Natürlich der Pressestelle und dem gesamten Verwaltungsteam, also zum Beispiel dem Hausmeisterteam. Ja, und eine dieser Organisatorinnen, wie ich es gerade schon erzählt habe, aus dem Projekt Dias, ist Tina Neff. Für wen genau wurde eigentlich der Tag der digitalen Lehre konzipiert? Wer war eigentlich die Zielgruppe? Das erzählt uns jetzt Tina Neff.
Also in erster Linie haben wir gedacht, dass es für die Lehrenden, die Hochschullehrenden bei uns an der PH ist tatsächlich. Das war so der allererste Gedanke. Erst hatten wir auch überlegt, das nur intern zu machen und gar nicht zu öffnen. Das heißt, Hochschullehrende war schon mal so die erste Perspektive. Es ging ja auch viel um die Hochschullehre und was da passiert. Aber dann haben wir wirklich gemerkt, als wir auch geschaut haben, was gibt es an der PH und immer weiter geschaut haben, wer kann da Vorträge oder Workshops halten und wer will im Showroom was machen, haben wir wirklich gedacht, das müssen wir eigentlich öffnen. Das wäre viel zu schade, in Anführungszeichen, das nur bei uns zu lassen. Und vieles war ja auch mit Bezug zur Schulpraxis, weil viel, was in der Hochschullehre an der PH passiert, bezieht sich ja oft auch auf die Schulpraxis. Und dann haben wir gedacht, wir wollen das auf jeden Fall auch für andere Hochschullehrende, also für andere Hochschulen öffnen, aber auch für Lehrkräfte auf jeden Fall. Ist natürlich oft unter der Woche schwierig, dass Lehrkräfte da wirklich kommen können. Deswegen haben wir auch noch überlegt, aber das war dann zeitlich einfach auch ein bisschen eng, dass wir das als Fortbildung anerkennen lassen vom ZSL. Na, dann werden die Lehrkräfte dafür auch freigestellt und bekommen die Reisekosten und so bezahlt. Dafür war es ein bisschen knapp, aber Lehrkräfte waren auf jeden Fall dann auch Zielgruppe und es waren ja auch welche da und sonst eigentlich auch Bildungsinteressierte. Also auch Studierende waren willkommen, Bildungsinteressierte aus jeglichen Institutionen. Und da haben wir Flyer verteilt, wir haben Plakate aufgehängt in der Stadt, auch einfach in Karlsruhe, dass auch Leute, die sich generell dafür interessieren, dann einfach vorbeikommen hätten können. Und genau, wie gesagt, Flyer, Plakate und dann ganz viel auch noch über die Presse halt. Das heißt, da haben es, denke ich, auch einige mitbekommen über verschiedene Social-Media-Kanäle. Und dann, ergibt sich das natürlich so, dass sich das einfach dann ja auch verteilt und wenn man verschiedene MultiplikatorInnen hat, dass das dann ja auch in die Breite getragen wird. Und unser Keynote-Speaker, der Björn Nölte, hat ja auch ein relativ großes Netzwerk und wir haben dann auch viel, wie gesagt, über Social Media und über LinkedIn dann auch gepostet und ich denke, dass dann auch einige das da gesehen haben und vor allem, als wir dann gepostet haben, dass es online ist, denke ich, da gibt es ja gar keine Hürden, dass sich dann Leute aus ganz Deutschland auch dazu schalten können, wenn sie das irgendwo gelesen haben. Also wir hatten es wirklich auf LinkedIn, auf Xing, aber auch auf Mastodon, Blue Sky. Es gibt ja mittlerweile viele neue Kanäle, wo man das gut posten kann. Und von daher, oder wie gesagt, auch durch die Presse. Und da es dann online war, war das dann natürlich super für alle geöffnet. Und es war dann wirklich eine bunte Mischung. Also wirklich Leute auch, Lehrkräfte, Hochschullehrende von anderen Hochschulen, vom KIT waren auch einige da. Also es war wirklich ein sehr guter Austausch. Also viele verschiedene Leute. War echt ein gutes Publikum.
Ein Highlight an diesem Tag waren die Workshops. Die mussten natürlich wegen der digitalen Version in Breakout Rooms stattfinden. Wir haben da für euch mal beim Workshop zu H5P reingeschaut. Dafür konnte das Team von DIAS sogar den CEO Sven Tore Grifvis, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, für ihren Tag gewinnen. Der hat einen super spannenden Einblick in seine interaktive Entwicklung gegeben.
Da hat er das wirklich sehr gut erklärt, wie man zum Beispiel mit Hilfe von ChatGPT dann da auch die interaktiven Übungen bei H5P erstellen kann und hat das einfach mal ein bisschen gezeigt. Also es war wirklich sehr interaktiv. Das heißt, wir konnten selbst auch mitklicken und uns das mit anschauen. Und es war schon ein bisschen fortgeschrittener, der Workshop. Also man musste schon auch wissen, was H5P ist, damit man das so ein bisschen einordnen konnte. Also ich habe versucht, das vorher kurz zu erklären und dann ging es eigentlich direkt ans Eingemachte. Und da hat er wirklich gute Sachen gezeigt, wie man damit effektiv arbeiten kann. Und da, denke ich, haben auch einige was mitgenommen, Nachfragen gestellt und sich auch vernetzt. Und da wird, denke ich, dann jetzt auch in Zukunft noch mehr passieren an der PH, wenn wir da auch wissen, wie wir mit KI dann eigene interaktive Übungen erstellen können. Das ist natürlich super. Also das können wir als Hochschullehrende für die Studierenden machen oder wiederum auch die Studierenden untereinander oder für die Schule. Wenn man weitergeht, können das theoretisch auch schon Schülerinnen und Schüler machen, also aus einer höheren Stufe natürlich. Die können natürlich sowas auch mit Hilfe auch selbst erstellen. Also ich denke, da gibt es noch viel Potenzial, was man da ausschöpfen kann.
Das klingt doch nach einem sehr, sehr vielversprechenden Ausblick, vor allem wenn man das nicht nur im Studium, sondern tatsächlich auch mit in den Schulalltag nehmen kann. Ja, was gab es denn noch so an PHKA-eigenen Projekten zu sehen am Tag der digitalen Lehre?
Bei der Podiumsdiskussion, wenn ich da mal anfange, da wurde ja auch schon einiges genannt. Das war natürlich jetzt nicht so präsent wie in den Workshops oder im Showroom, aber auch da haben wir uns schon ausgetauscht über das, was läuft. Da hat die Birgit Neuer ja zum Beispiel auch schon über ihre Actionbound-Erfahrungen gesprochen und wie sie das einsetzt. Das war auch sehr interessant. Und der Herr Standl hat ja auch schon einiges erklärt, was in der Informatik so läuft. Und dann eigentlich, das Interessante war danach in den Workshops und vor allem im Showroom dann wirklich. Also in den Workshops hat beispielsweise Nadine Ansgard ja auch einiges gezeigt zum Thema Digitalität beim Lesen und Schreiben. Das war auch sehr interessant, wie man da verschiedene KI-Tools auch einsetzen kann, die beim Schreibprozess helfen. Das verwendet sie selbst eben auch in ihrer Lehre und in der Forschung vor allem. Genau, da einfach mal so die Bandbreite aufzuzeigen, was es da schon gibt. Oder auch der Maximilian Stoller hat ja gezeigt, wie man mit dem iPad eine zeitgemäße Prüfungskultur gestalten kann. Da macht er auch was in seiner Forschung und auch in der Lehre. Da hat er auch ein Seminar zu, wo er regelmäßig dann die iPads mitnimmt in die Lehre, wirklich in die Seminare, und die Studierenden dann direkt an den iPads auch damit arbeiten und das dann hautnah miterleben, wie so eine neue zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur auch aussehen kann. Dann hatten wir auch noch externe Workshops, aber so PH-intern war vor allem der Showroom dann, denke ich, auch nochmal sehr prägnant. Da hatten wir ja was zu ganz viele verschiedene Sachen zum Innovation Space beispielsweise, den ich gerade schon erwähnt habe, was man da alles wirklich für Möglichkeiten hat, auch das Freihandzeichnen, wie das aussehen kann. Das ist auch immer noch alles online bei den Taskkarten, kann man sich auch sehr gut noch ansehen. Das hatten wir dann Actionbound, was ich gerade schon gesagt hatte, von Birgit Neuer, die hat da einiges gezeigt in dem Showroom, wie man das einsetzen kann. Also Actionbound vor allem für die Geografie, dass man da wie so digitale Schnitzeljagd machen kann, das ist das ja auch total interessant. Dann habe ich auch die interaktiven Übungen und Lernpfade vorgestellt, also zum Beispiel H5P oder Zoom-Apps und wie man da wirklich ja individualisiertes Lernen auch ermöglichen kann, wenn die Studierenden oder auch Schülerinnen und Schüler da den Lernpfad im eigenen Tempo durchlaufen und die Übungen selbst überprüfen können. Und da haben wir ja wirklich auch in Seminaren Studierende, die das ganz toll schon selbst erstellt haben. Also auch da habe ich in den Taskcards eine tolle Sammlung verlinkt, was Studierende dann zum Thema Rechtschreibung, also ich habe Rechtschreibung mit digitalen Medien so verknüpft in meinem Seminar, und was sie da wirklich alles erstellt haben und auch ausprobiert haben in der Schule, ist wirklich toll. Genau das zum Beispiel. Dann noch die 360-Grad-Touren, auch sehr spannend, was man da alles erstellen kann, wenn man sich in so einem ganzen, ja, in einer ganzen 360-Grad-Tour eben bewegt. Und zum Schluss hatten wir auch noch die virtuellen Räume, so berufliche Orientierung, also auch sehr spannend zum Thema Ökonomie. Also da haben wir eigentlich auch wirklich verschiedene Fachgebiete auch abgedeckt und da einfach mal gezeigt, wie man da digitale Medien integrieren kann. Und zwar nicht auf Teufel komm raus, nicht nur, dass man irgendein Tool einsetzt, sondern wirklich nur da, wo es sinnvoll ist, da, wo man dadurch neue Kompetenzstufen vielleicht erreichen kann, da, wo man andere Sachen machen kann, die man so analog vielleicht nicht machen könnte. Von daher, auch da kann man gerne noch auf die Taskcard zugreifen und sich das einfach mal anschauen. Da sind die ganzen Materialien verlinkt. Und da kann man das, denke ich, ganz gut ja sich selber mal anschauen, auch selber mal ausprobieren. Das war ja auch unser Ziel. Und vor allem kann man dann auch schauen, wie man das auf die eigene Lehre oder Prüfungskultur auch überträgt. Und die Ansprechpartnerinnen sind dort auch alle hinterlegt. Das heißt, da kann man, das wir ja auch gerne wollten, sich auch gut vernetzen. Wenn man jetzt auch sagt, man macht in Geografie oder auch in einem anderen Fach was, möchte das mal ausprobieren. Man kann ja auch Actionbound, so wie dies in der Geografie machen, können wir es ja auch für Deutsch vielleicht benutzen. Nur etwas anders, wirklich adaptiert auf das Fach und auf die eigene Lerngruppe. Aber da kann man sich, denke ich, wirklich viel voneinander abschauen. Und das habe ich ja auch betont in der Podiumsdiskussion, dass man das Rad eben auch nicht immer neu erfinden muss, sondern man sehr gut auf die vorhandenen Sachen zugreifen kann. Vor allem, wenn die auch unter einer freien Lizenz stehen. Also wenn die offen lizenziert sind als Open Educational Resources beispielsweise, dann kann man das sehr gut weiterverwenden, verändern, wieder neu teilen. Und das war auch so eine Kultur des Teilens, möchte man dadurch auch so ein bisschen in die Gänge bringen. Wir haben ja auch im Innovation Space oder auch in Stund-IP die Möglichkeit, OER-Materialien zu teilen oder auch durch das CIR. Also da gibt es, denke ich, auch einige Anlaufstellen, so Materialien zu teilen. Es wäre natürlich schön, wenn wir das so weiterführen können.
Die Taskcards, von denen jetzt Frau Neff so viel erzählt hat, die findet ihr übrigens über die Überblicks-Website zum Tag der digitalen Lehre oder über den Link, den wir euch in den Shownotes verlinken.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Es ist wieder Zeit für...
Schon gewusst?
Heute haben wir tatsächlich mal einen bisschen größeren Teil schon gewusst im Gepäck, weil es auch ein super wichtiges Thema zu besprechen gibt. Wir möchten euch nämlich das Zertifikat der Ganztagsbildung vorstellen. Vorneweg jetzt erstmal, was ist denn Ganztagsbildung? Also es geht im Prinzip darum, dass ab 2026 nur noch Ganztagsschulen im Bereich Primarstufe entstehen sollen. Das bedeutet, dass die Kinder, die dann in die Schule gehen, auch nachmittags noch weiterhin nicht nur betreut, sondern auch gefördert und gefordert werden. Es wird dann nicht nur, wie es jetzt heute schon gibt, eine normale Kernzeit im Anschluss sozusagen geben, sondern eben das Programm für den ganzen Tag ausgeweitet werden. Das klingt jetzt alles sehr groß und nach einem großen Projekt. Aktuell gibt es da auch noch so ein paar Hindernisse, wie zum Beispiel den Fachkräftemangel allgemein. Natürlich das Thema der Umsetzung und Planung und das Wichtigste, die Zusammenarbeit zwischen den ganzen multiprofessionellen Teams, so nennt sich das. Und dieses Zertifikat, was jetzt an der PH angeboten wird, stellen euch jetzt Dr. Annette Scheible und Dr. Christian Gläser vor. Die sind auch hier im Studio und meine erste Frage wäre jetzt mal direkt, aus welcher Motivation denn dieses Zertifikat heraus entstanden ist.
An den Start gingen wir tatsächlich mit dem Anliegen, vor allem die Multiprofessionalität zu fördern. Natürlich sind die strukturellen Probleme eines, aber ich denke, ein Teil, in dem wir zumindest positiv unterstützen können, ist eben diese Kooperationsfähigkeit. Und die muss eben unserer Ansicht nach damit beginnen, dass die Studierenden sich schon rechtzeitig kennenlernen, um so ein Verständnis für die andere Profession zu bekommen, Hierarchien abzubauen, Vorurteile abzubauen, insgesamt einfach die andere Berufsgruppe besser zu verstehen. Und das ist das Anliegen, mit dem wir an den Start gegangen sind.
Ja, und man muss natürlich auch unser Standard-Lehramtsstudium auch betrachten. Das heißt, das Lehramtsstudium fürs Grundschullehramt besteht aus einem 6-semestrigen Bachelor und aus einem 2-semestrigen Master. Das heißt, wir mussten sozusagen unsere Bildungswissenschaften, alle Aspekte der Pädagogik, der Soziologie, der Psychologie eben in diesen 18 zur Verfügung stehenden 8 Semestern unterbringen. Und da ist sozusagen das Thema der Ganztagsschulen nochmal ein spezifisches Thema, damit eben Studierende genügend Informationen zur Ganztagsschule auch bekommen, bieten wir sozusagen dieses Zertifikat als Add-on zum Studium, zum Standardstudium an.
Also außercurricular bedeutet einfach, dass es sozusagen einfach auf den Workload noch dazukommt sozusagen und das ist ein freiwilliges Angebot.
Genau, und das heißt, die Studierenden, die jetzt das Zertifikat absolvieren, nehmen das sozusagen auf sich, diese 15 CP. Frau Scheible kann es noch besser als ich beschreiben, was sozusagen die einzelnen Details sind aus dem Zertifikat. Denn die Studierenden, würde ich sagen, nehmen schon, sage ich mal, einen gewissen Arbeitszusatzaufwand in Kauf, der nicht nur an der Hochschule stattfindet, sondern eben auch in den Schulen selbst.
Für die KindheitspädagogInnen sieht es ein bisschen anders aus. 2 der Seminare werden auch grundständig im Studiengang der Kindheitspädagogik angeboten. Sie müssen sich aber dann abheben sozusagen von ihren regulärstudierenden KommilitonInnen, indem sie eben eine Zusatzprüfungsleistung absolvieren. Und ich denke tatsächlich, so das Kernstück unseres Zertifikats ist auch das Praktikum, dieses 3-wöchige, das sie in einem studiengangsgemischten Tandem absolvieren sollten, sofern möglich. Klappt meistens ganz gut und wird auch tatsächlich als sehr gewinnbringend empfunden.
Das heißt, Studierende aus der Primarstufe und aus der Kindheitspädagogik tun sich zu 2 zusammen, genau, und gehen an eine Ganztagsschule, genau, und arbeiten dann da oder unterrichten oder betreuen sozusagen die Zusatzangebote, die noch da dann stattfinden?
Genau, also Ziel ist, dass sie einfach explizit das mehr kennenlernen, was eben den Ganztag ausmacht, um dann tatsächlich die Schule auch als Lebensraumschule kennenzulernen, also eben in Abgrenzung zur Halbtagsschule, also dieses mehr durch Angebote, was man eben sonst so alles anbieten kann, abseits des Bildungsplans sozusagen. Und hier werden die dann tätig.
Und man kann sozusagen davon ausgehen, dass die Studierenden auch ganz gerne dann eingebunden werden, also in die tatsächliche Arbeit. Das heißt, die sind nicht nur im Rahmen einer Hospitation unterwegs, dass sie sozusagen nur daneben sitzen und sich das Ganze anschauen, sondern die werden auch tatkräftig dann eingesetzt, dass sie eben auch die Kinder mit betreuen, fördern, bei verschiedenen Entwicklungsmaßnahmen dann auch mitwirken und insofern einen ganz guten Eindruck in den Arbeitsalltag auch dieser Ganztagsbereiche dann auch bekommen.
Inwieweit wird denn das Praktikum im Seminar dann vorbereitet? Also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich verschiedene Skills und einfach ja Grundlagen geschaffen werden erstmal. Was sind denn da so Kernthemen, die bearbeitet werden, Frau Scheipel?
Also wir starten das Zertifikat immer im Wintersemester, also Oktober, und bieten dort zwei Seminare an, die zunächst mal die theoretischen Grundlagen legen. Theoretische Grundlagen, was ist Ganztagsbetrieb, was können dort die beiden Professionen, also Lehramt und Kindheitspädagogik, tatsächlich überhaupt leisten. Es werden verschiedene Theorien begutachtet und dann wird es im Sommersemester praktischer. Das flankiert dann quasi, begleitet diese Praktikumszeit in der Schule mit einem expliziten Begleitseminar und aber auch mit einem weiteren Seminar, das viel praktischer wird, wo es dann eben um inklusive Gestaltung von Ganztagsgrundschule geht. Und hier lernen wir dann zum Beispiel solche Dinge wie Kommunikationstheorien, tiergestützte Pädagogik, also sehr praxisnah. Und da wird dann auch drauf eingegangen, was interessiert die Studierenden, wo haben sie Wissenslücken, Wissensbedarf. Das wird dann zu Beginn des Semesters immer abgestimmt. Und das ist eigentlich so ein verzahntes Ineinanderarbeiten und Begleiten.
Ja, und interessant ist natürlich, Deutschland hat ja 16 Bundesländer und die Bundesländer haben jeweils das Recht, sozusagen selber über das Bildungssystem zu entscheiden. Und daraus resultiert, dass auch Baden-Württemberg ganz interessante Ideen entwickelt hat zum Thema des Ganztages. Es gibt einen Qualitätsrahmen zu der Ganztagsschulentwicklung, was sozusagen berücksichtigt werden sollte in einer solchen Schulform. Und darüber informieren wir in den Seminaren selbstverständlich auch, sodass die Studierenden also auf dem neuesten Stand sind, wenn sie dann mit dem Zertifikat fertig sind, wie sozusagen die Bedingungen in Baden-Württemberg aussehen und welche Entwicklungsschritte vermutlich in den nächsten Jahren auch stattfinden werden.
Und zentral geht es natürlich immer wieder um unsere SchülerInnen, logischerweise. Und mit dem Ziel, mit dem auch Ganztagsschule überhaupt konzipiert wurde, eben diese Chancengleichheit versuchen in irgendeiner Form hinzubekommen. Eben das ist natürlich auch immer wieder Zentrum. Also es geht nicht nur um die Förderung von Kindern, sondern auch um das Fordern von Kindern. Also nicht nur gucken, wo müssen Kinder quasi noch nachbereitet werden, sondern wo kann ich auch implizit schauen, welche ausgewiesenen Kompetenzen, vielleicht auch Begabungen, Hochbegabungen können Kinder haben und wo können wir diese auch unterstützen? Also es wird wirklich im Denken dieses inklusiven Ganztagsbereichs auch die Individualität der Kinder versucht zu berücksichtigen.
Und wir versuchen natürlich auch deutlich zu machen, was da jetzt für Schulentwicklungsprozesse auf die Grundschulen zukommen. Laut Bildungsbericht 2022 aus Baden-Württemberg sind etwa 25% der Grundschulen aktuell schon werden schon als Ganztagsgrundschulen bezeichnet. Es gibt viele Grundschulen, die haben so eine sogenannte Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr oder teilweise auch bis 16 Uhr. Und trotzdem wird wahrscheinlich diese neue Gesetzesgrundlage, die auf Bundesebene geschaffen wurde im Sozialgesetzbuch und die eben ab 2026 dann jedem Grundschulkind diese Förderung garantiert, die Kommunen und Gemeinden dazu, ich sag mal, animieren, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Grundschulen in sozusagen eine Ganztagsform umgebaut werden. Und dann bietet natürlich das Zertifikat den Vorteil, sich schon mal frühzeitig darauf einzustellen, wie sich auch die Arbeitsbedingungen für die Grundschullehrkräfte verändern werden. Sozusagen im Vergleich zu dem, was vielleicht so klassisch gedacht wird. Es wird so bis mittags um 13 Uhr unterrichtet und dann fährt man nach daheim. Das wird wahrscheinlich in der zukünftigen Grundschule dann so, wahrscheinlich in den meisten Grundschulen so nicht mehr möglich sein für die Lehrkräfte.
Bedeutet das, dass dann ein höherer Arbeitsaufwand auf die Lehrer und LehrerInnen zukommen wird?
Das Deputat an sich ändert sich ja nicht. Ich meine, die Lehrkräfte und auch die KindheitspädagogInnen oder ErzieherInnen, wer auch immer dort arbeitet, haben ja jetzt nicht auf einmal einen doppelt so großen Arbeitsstundenvertrag. Es geht einfach um eine andere Form des Arbeitens. Natürlich, Kooperationen bringen so mit sich, dass die anfangs immer zunächst mal zeitlich intensiver sind, aber das langfristige Ziel, und das bestätigen ja auch Untersuchungen, dass Kooperation langfristig tatsächlich auch entlastend wirkt. Und deswegen ist eben unser Kernanliegen hier, mit vorbereitend zu wirken.
Ich glaube, wir vertreten es auch so, dass wir es eher als Chance sehen, auch für die jungen Leute, die jetzt sozusagen das Studium dann durchlaufen und abschließen, dass es eben eine Chance ist, sozusagen auch eigenständig mitzuwirken an auch ein Stück weit der Änderung dieses Grundschulalltages und da eben eine interessante Struktur zu entwerfen, die dann tatsächlich auch langfristig, ich sag mal, für das Wohlbefinden auch der Lehrkräfte dann eine ganz gute Basis darstellen.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Jetzt haben wir wie immer noch die Studi-Perspektive für euch parat. Ich darf hier bei mir im Studio begrüßen Julia aus dem Fachbereich Lehramt und Alexandra, die Kindheitspädagogik studiert. Ja, wie sieht's denn eigentlich mit der Motivation bzw. mit den Gründen aus, warum das Zertifikat für euch Studis attraktiv sein kann?
Also bei mir war es grundlegend erstmal so, dass ich die Schule gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, weil ich komme aus der Kindheitspädagogik. Dann war es zufälligerweise so, dass man eben eine Vorlesung mit einbeziehen konnte für das Zertifikat und dachte mir so, okay, ich probiere es einmal. Und dann war es dann doch irgendwie eine ganz andere Perspektive auf die Schule, als die ich vorhatte, und war dann sehr begeistert davon, irgendwie was zu unternehmen sozusagen, also was bewegen zu können. So.
Bei mir war es der Grund tatsächlich, dass es ja diese gesetzliche Regelung geben soll, dass jedes Kind ab 2026 das Recht auf ganztägige Bildung hat. Und in meinem Studium als angehende Lehrerin wird das Thema leider nicht so behandelt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte das aber definitiv auch noch mir aneignen und was darüber lernen, weil offensichtlich wird es dann auch zu meinem Berufsalltag dazugehören.
Welche Vorteile bietet denn dieses Zertifikat für euch, vor allem jetzt berufsperspektivisch gesehen?
Also mir bietet es die Vorteile, dass ich eben dann ab 2026 oder auch schon jetzt bei der ganzen Änderung im Schulalltag mithelfen kann und aktiv mitgestalten kann, was den ganzen Ganztag betrifft. Ich kann auch eben helfen, indem ich durch das Zertifikat Vorerfahrungen gesammelt habe und auch einfach spezifische Kenntnisse jetzt bereits erworben habe. Dadurch möchte ich eben auch zeigen, hey, ich engagiere mich für den Ganztag. Ich halte das für eine gute Sache.
Genau, also bei mir würde ich sagen, wenn man jetzt vorhat, eben in der Schule zu arbeiten, dann ist es sehr, sehr hilfreich, weil im Endeffekt hat man bei uns im Studium mit dem System Schule relativ wenig zu tun erstmal. Klar, es gibt Vorlesungen zu Übergängen zwischen der Kita und der Schule zum Beispiel. Aber für mich hat das Zertifikat einen sehr schönen Einblick einfach in die Schule gegeben. Wir haben ja auch ein Praktikum gemacht in dem zweiten Semester von dem Zertifikat dann, wo man einfach diese ganze andere Perspektive mal bekommt als Kindheitspädagogin in meinem Fall. Vor allem halt, was die Kooperation unter Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften angeht in der Schule, habe ich halt sehr viel mitgenommen von dem, was ich auch anwenden kann dann eben in der Schule oder was eben auch ein großer Bestandteil davon ist, wie sich die Schule weiterentwickeln kann.
Jetzt hattest du gerade schon das Stichwort gesagt, die Balance zwischen Unterrichtenden und zum Beispiel Erziehenden, also LehrerInnen oder PädagogInnen. Das heißt, man arbeitet ja in diesen multiprofessionellen Teams. Was ist da denn für ein Potenzial und wo sind da dann auch noch Stellschrauben, die da noch gerichtet werden müssen, damit wirklich die Zusammenarbeit funktioniert?
Also ich glaube, das allergrößte Potenzial ist einfach, dass wenn man jetzt in einem multiprofessionellen Team arbeitet, eine Lehrkraft, eine pädagogische Fachkraft, dass einfach die Kinder auf sehr vielen Ebenen mehr unterstützt werden können, als es jetzt wäre, wenn es jetzt nur eine von den beiden wäre.
Kannst du ein Beispiel geben mit diesen Ebenen?
Na, zum Beispiel hat eine pädagogische Fachkraft eine andere Sicht auf wie das Kind individuell lernen zum Beispiel. Und die Lehrkraft muss eher einen Überblick behalten über, wie lernen alle Kinder gemeinsam und wie ist es in der Gruppe. Und bei der pädagogischen Fachkraft ist es eher so ein, okay, wie ist es jetzt bei dem einzelnen Kind? Wie kann ich individuell da unterstützen oder da oder da oder da und da? Und da sind halt dann die Kapazitäten auch völlig unterschiedlich. Und wenn man in einem Team arbeitet, glaube ich, dass es sich sehr gut ergänzen kann.
Ihr hattet jetzt ja auch schon von dem Praktikum erzählt, dieses dreiwöchige Praktikum. Zum Beispiel, hast du dann nur aus der LehrerInnenperspektive das gesehen oder auch aus der KindheitspädagogInnen-Sicht?
Ja, ich habe es auch aus der KindheitspädagogInnen-Sicht gesehen, in dem Sinne, dass ich natürlich auch mit der Alexandra zusammengearbeitet habe und kooperiert habe. Sie hat mir quasi die andere Sicht gezeigt, mehr oder weniger, weil ich schon auch, wie sie gerade eben schon sagte, eher so den Gesamtüberblick immer hatte bei der Klasse und eben mehr auf das Unterrichten fokussiert war und wie man eben den ganzen Unterrichtsinhalt und so weiter fachdidaktisch und methodisch rüberbringt. Und Alexandra war dann auch mal so, hey, das Kind, das ist so und so. Also sie hat auch sehr viel an den Kindern, an den einzelnen Kindern beobachtet, das ich jetzt zum Beispiel gar nicht gemacht hätte. Und dadurch hat sie mich dann natürlich auch beeinflusst, mal mehr auf die Kinder einzeln zu achten. Und diese dann auch eventuell individuell zu fördern, was natürlich auch Ziel des Lehramts ist, was mir jetzt vielleicht aber auch noch als angehende Lehrerin vielleicht noch nicht so leicht fällt.
So, gerade wenn man auf die Teams schaut, also wir waren ja in der Ganztagsschule und leider ist es halt gerade so, dass es sehr viel oder leider gar nicht so wirklich Räume für die Kooperation zwischen Lehrkräften und dem pädagogischen Personal gibt oder es halt oft nicht in dem Rahmen stattfindet, wo es vielleicht sinnbringend wäre. Was aber halt natürlich auch damit zu tun hat, dass es einfach strukturell in der Schule sowie zeitlich als auch räumlich nicht die Möglichkeiten gibt dazu. Wo es halt sehr wichtig ist, dass Pläne geschrieben werden, dass sowohl von Schulleitungen als auch von jeder einzelnen Fachkraft und Lehrkraft so der Wille da ist, dass sich das verändert. Weil klar, es ist immer so wie so eine Mühe erstmal, sowas umzustellen und das bedarf auf jeden Fall einer großen Entwicklung. Aber ich denke mal, dass es für die SchülerInnen sehr unterstützend sein kann und sehr sinnbringend einfach. Ja.
Wie ist das jetzt eigentlich in der Ganztagsbildung, wenn das ja über den Ganztag gestreckt ist? Bedeutet das dann auch, dass der Unterricht zum Beispiel nachmittags ausgelagert wird und dann mal mittags eine Spielstunde zum Beispiel dafür Zeit ist? Wie äußert sich das denn dann bei euch im Studium? Ist das dann schon eine Veränderung zum Beispiel im Lehrplan oder in der pädagogischen Ausbildung mit den Möglichkeiten?
Ich habe angefangen zu studieren im Wintersemester 18/19 und in meinem Studium habe ich das jetzt noch nicht bemerkt, dass es eine Veränderung im Lehrplan gab, was auf jeden Fall aber meines Erachtens nach sehr wünschenswert wäre, eben weil wir dann auch solche Themen wie multiprofessionelle Kooperation oder auch allgemein, wie lehrt und lernt man an einer Ganztagsschule, das sollten wir auf jeden Fall lernen, wenn wir eben selbst an einer Ganztagsschule arbeiten. Gerade weil du es gesagt hast, es gibt verschiedene Formen von Ganztagsschulen. Es gibt zum Beispiel einmal dieses additive Modell, wo dann eben vormittags ganz normal der Halbtag stattfindet und dann nachmittags einfach nur zusätzliche Angebote stattfinden. Und dann gibt es aber natürlich auch dieses integrative Modell, also die rhythmisierte Ganztagsschule. Und da ist es tatsächlich so, idealerweise sollte es so sein, dass dann eben der Vormittag und der Nachmittag das Lernen, das Unterrichten und auch die ganzen Freizeitangebote, dass das alles geschickt miteinander vernetzt wird und rhythmisiert wird, dass sich Erholungs- und Entspannungsphasen mit Lehr- und Lernphasen geschickt miteinander vernetzen. Genau, also dementsprechend könnte man dann auch zum Beispiel nachmittags dann mal längere Projektphasen einbauen und vormittags dann vielleicht auch mal mehr Erholung und einfach das, ja.
Ja, ich glaube, was man vielleicht dazu noch sagen kann, dass jetzt gerade im Moment ist es halt so, dass an vielen Ganztagsschulen das Wahlmodell die Wahlform quasi durchgeführt wird. Das heißt, dass die Eltern sich entscheiden können, geht mein Kind jetzt in den Ganztag an dieser Schule oder nicht? Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn es nicht eine gebundene Form ist, das heißt, das wäre, wenn alle Kinder in dieser Schule im Ganztag wären, dass das quasi dieses additive Modell sein muss. Also es funktioniert ja nicht, also die Kinder sind ja nicht auf dem gleichen Stand, wenn dann am Nachmittag auch noch Unterricht stattfinden würde und man das Ganze eben vernetzen würde über den ganzen Tag. Genau, das ist, glaube ich, jetzt gerade an vielen Schulen der Fall, dass es eben Halbtagsschule plus AGs ist und nicht komplett vernetzt. Und ich glaube, ja, dass es sehr wünschenswert wäre, wenn es eben mehr in diese vernetzte Richtung in verbindlicher Form gehen würde.
Genau. Ja, ja. Gerade durch diese Vernetzung braucht man dann auch neue methodische und didaktische Ansätze. Und da wäre es wichtig, dass man diese eben dann auch schon ins Studium und in die Ausbildungen mit einbaut. Also nicht nur ins Lehramt, sondern auch zum Beispiel in das Studium Kindheitspädagogik. Mhm.
Ja, weil es gibt auch tatsächlich eine Studie, ich glaube, der hieß Professor Sauerwein oder so. Und genau, von ihm aus, genau, da hat er einfach eine Studie gemacht, wie es an Ganztagsschulen aussieht gerade. Und ist quasi zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich die Kindheitspädagogik für den Ganztag quasi wie gemacht ist sozusagen. Also dass diese Orte oder diese Plätze oder ja, Plätze, die jetzt noch mehr entstehen werden, also Arbeitsplätze, dass die sehr gut mit KindheitspädagogInnen bestückt werden können. Hört sich jetzt ja nach Gegenständen an, aber ja. Weil es leider, wenn man jetzt an Ganztagsschulen schaut, oft auch an, ich sag mal, der Expertise fehlt im Betreuungsbereich und der Betreuungsbereich eben, also nicht die Chance, dass Betreuungsbereich gesehen wird, weil es eher so ein, okay, da werden halt dann, wird halt dann geschaut, dass die Kinder spielen können und die Kinder spielen und machen ihr Ding, aber im Endeffekt ist halt in diesem Betreuungsbereich und der Vernetzung mit dem Unterricht so diese sehr große Chance von Ganztagsschulen dann eben wirklich fördern zu können und wirklich Kinder aus Umfeldern, die jetzt ja nicht einfach, also die es einfach nicht so leicht haben, so in der gesellschaftlich, also in der gesellschaftlichen Ordnung, sage ich jetzt mal. Also dass man das eben fördern kann, da ist halt genau da der Punkt sozusagen. Ja.
Genau. Ja, vielleicht nicht nur sogar das, sondern ja auch von dem Lernpotenzial, oder?
Genau.
Wenn jetzt irgendwie Kinder zum Beispiel nicht 6 Stunden am Stück halt lernen können, sondern das dann eher aufgeteilt ist mit Spieleinheiten dazwischen.
Genau, und zusätzlich ist es ja auch so, dass gerade diese Betreuungszeit für viele Kinder, die es nicht so leicht haben in der Schule, denen es eben eher schwerfällt, im Unterricht mitzuhalten und zu lernen, dass diese Betreuungszeit ja auch nicht bewertet ist und die Unterrichtszeit ja oft auch unter eine Bewertung fällt und das dann quasi sehr gut als freie Lernzeit mit einer extrinsischen Motivation gesehen werden kann, genau.
Also letztendlich wäre das Ziel, dass man eben die Ganztagsschule nicht nur als Grundschule mit zusätzlicher Nachmittagsbetreuung sieht, sondern eben die Grundschule als Lern- und aber auch Lebensort, wo dann auch mal außer dem Lernen Bewegung stattfindet, Spiel und Essen stattfindet und auch Erholung.
Der junge Kulturkanal auf der 104.8.
Ja, das war sie auch schon wieder. Unsere erste Folge Bildungswelle im neuen Jahr. Wir freuen uns auf weitere Folgen mit euch.
Wir wünschen euch jetzt aber erstmal viel Erfolg bei euren anstehenden Prüfungen und gönnt euch zwischendurch auch mal ein bisschen Sonne und frische Luft. Wir hören uns wieder am 28. Februar zur gleichen Zeit am gleichen Ort hier auf der 104.8. Bis dann. Tschüss.